Es riecht ein bisschen nach Kantine.
Altersheim-Kantine.
Und gehör mit den Flohmarktsachen. Es ist weniger, als es aussieht. Aber mehr als beim letzten Interview wahrscheinlich. Was ja gut ist. Das ist ziemlich genau 2 Jahre her, im April.
Ja.
2016, ihr habt abends im Café Atlantik gespielt, in so einem Keller vor 30 Leuten, ich weiß es nicht. Jetzt 2 Jahre später spielt ihr in Berlin vor 600 Leuten, plus minus. Ja, was ist denn passiert dazwischen und wie geht's euch?
Ein Album. Ich glaube, uns ist aufgefallen, dass man einfach mal ein Album rausbringen muss und so Pressearbeit machen muss, so richtig, und das so ein bisschen durchkoordiniert. Vorher haben wir irgendwie immer so ein bisschen konfus, hatten wir diese EP Furry Dream rausgebracht und so Kassetten-Releases, aber sind auch einfach immer getourt, ohne irgendwas, ein Release zu haben oder so. Und das hat sich jetzt ein bisschen mit In My Head geändert und es ist irgendwie schön zu sehen, dass es dadurch, ich glaube, jeder Musiker freut sich immer, wenn man so viele Leute wie möglich erreicht, und das hat uns jetzt auf jeden Fall sehr gefreut, dass unsere Zuschauer so gewachsen sind, aber die Zeit war damals auch schön.
Ja, es war auch mega cool so, weil wir die Sachen, Café Atlantik, war das noch selbst gebucht?
Ja.
Seafood-Shows.
Genau, da haben wir alles, die Leute immer selber angesprochen oder haben Leute gefragt, ob die jemanden kennen, die uns aushelfen können, und haben uns sozusagen selber solche Touren ausgedacht. Furry Dream Tour und sowas. Es war halt voll schön, weil es immer, weil das Publikum auch so, man kannte dann viele Leute und es war immer so sehr nah an den Leuten und man kannte die Promoter und irgendwie war das auch richtig cool. Ja, und jetzt, dann sind wir halt zu einer Booking-Agentur gegangen, sind wir noch zu einer größeren Booking-Agentur gegangen. Und es ist halt lustig, dann Leute von vor 3 Jahren dann auch, sind jetzt so eigentlich so Freunde geworden, die früher halt immer zu unseren Konzerten gekommen sind.
Hm. Ja. Ja, früher war es noch ein bisschen mehr so do-it-yourself oder genau, so ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Und jetzt, naja, das System hat euch endlich. Aber also meinst du, es liegt echt nur daran, ein Album zu veröffentlichen? Weil das machen ja fast alle Bands irgendwann und trotzdem spielen sie nicht vor 600 Leuten.
Ich glaube, es waren verschiedene Sachen auf einmal. Ich glaube, wir haben mega viel gespielt und die Leute kannten uns alle immer so ein bisschen und es kannten uns vielleicht auch die richtigen Leute, also auch Leute beim Musikmagazin. Wir haben ja mega viele Leute auch immer genervt, dass die uns interviewen. Hey, wollt ihr uns interviewen? Habe ich tatsächlich früher gemacht, an Radios geschrieben, wir spielen da und bla bla bla. Und dann und dann kam halt das Album und eigentlich mit der Single Moby Dick, das war einfach der Song, der gepasst hat, das Video, das war einfach, das hat irgendwie gepasst und die Leute, die uns schon kannten, haben so gecheckt, oh, das ist was voll anderes, und dann haben die angefangen, das zu teilen, das Leuten zu erzählen, und dann hat es irgendwie angefangen mit dem kleinen Hype und das hat sich dann immer weiter hochgehangelt. Ich weiß irgendwie gar nicht. Man kann irgendwie gar nicht sagen, was es ist.
Ja. Also. Ich glaube, wir können es halt echt am allerwenigsten erklären, warum das so ist. Ich glaub, weil wir haben damit auch mit dem Album überhaupt nicht gerechnet.
Ja, also, überhaupt nicht.
Wir waren jetzt nicht so, okay, jetzt spielen wir endlich irgendwie in den USA oder sowas.
Wir waren nur voll froh, dass wir das auf Platte haben und dass wir ein Album haben, dass jemand das rausbringt und dass es fertig ist. Wir waren echt so beim Mischen kein einziges Mal, also echt, das war so total low-key alles.
Aber ich glaube, ihr habt einfach ein ziemlich gutes, komplettes Album gemacht. Und das ist der Punkt. Also, das einfach einschlägt. Und ich meine, die Musikkritik spielt eine wichtige Rolle. Ist einfach
aber ich
so.
Ich finde so, ja, ich höre aber auch so viele, also ich höre, glaube ich, auch sehr unkommerzielle Musik. Und ich finde, es gibt so viele gute Alben. Und die Leute spielen halt alle in so kleinen, also kleiner, teilweise kleineren Läden als wir irgendwie. Ne? Also, ich finde, nee, manchmal ist gute Musik. Bands. Ja, ich finde aber trotzdem, gute Musik ist gar nicht so, es gehört, oder ich glaube, das merken wir jetzt halt immer mehr, dass halt auch immer mehr diese, das ist so ein Bestandteil, den muss man auf jeden Fall haben, aber ich glaube, man muss halt auch einfach mega viel Arbeit und dann irgendwie Glück haben und Pressearbeit und vielleicht ein bisschen, ja, sowas.
Ich würde noch mal ganz kurz anknüpfen von vor 2 Jahren. Da habt ihr, glaube ich, noch studiert und musstet ganz viel Haferflocken essen, das habe ich mir so gemerkt. Also eben sparen. Ja. Die Tour hat sich gerade so getragen, aber sonst eben sah das nicht so gut aus. Was hat sich da verändert? Habt ihr Studium abgeschlossen, abgebrochen für die Kunst?
Nee, wir sind lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber also damals haben wir ja eigentlich mit den Touren unser Album dann finanziert. Also es ist schon was übrig geblieben. Es ist halt voll anders, wenn du alles so inoffiziell machst, wenn du es dann offizieller machst, dann musst du halt auch alles offizieller machen und mehr also es ist halt dann irgendwie anders und dann ist es immer noch, also ich glaube, je größer wir halt werden oder je mehr wir machen wollen, desto mehr müssen wir auch ausgeben, deswegen hat sich eigentlich so viel jetzt nicht verändert, außer dass wir beide unsere Jobs gekündigt haben, die Nebenjobs, und halt die Musik gemacht haben und unser Studium jetzt gerade so, ich meine, Laura ist fast fertig und quetscht irgendwie ihre Hausarbeit so alle 2 Monate mal ein bisschen rein. Und ich, bei mir ist es, glaube ich, also ich kann irgendwie einen neuen Master anfangen, weil...
Aber wir haben den Bachelor geschafft, ja.
Beide.
Glückwunsch.
Ja. Aber so, wir haben schon Geld zum Leben, aber es ist immer noch mega viel Arbeit auch. Also es ändert sich auch nicht irgendwie.
Habt ihr euch vergrößert dann auch jetzt mit der Band? Ihr wart damals zu zweit. Zu wie viel seid ihr jetzt?
Ich glaube, damals waren wir zu dritt. Da hatten wir noch jemanden am Bass dabei. Und Laura war ja am Schlagzeug und jetzt haben wir einen Schlagzeuger und eine Bassistin dabei. Und wir haben auch noch einen anderen Schlagzeuger und eine andere Bassistin, weil wir so viel touren, dass die da gar nicht, also dass die nicht immer auch Zeit haben und auch mal in den Urlaub fahren wollen und sowas. Und deswegen haben wir 2 Paare.
Hm. Ersatz sozusagen, genau, so, falls mal jemand sich einen Arm bricht. Wow. England-Tour, wart ihr auch? Wann war das und wie war das? Wie war da die Resonanz? Also man hört immer, dass in England die Leute ein ganz anderes Gespür für Musik hätten.
Ja. Wir waren ja, ich glaube, also wir waren ja zum Beispiel, wann haben wir gespielt? 2016? Dann waren wir ja Ende 2016 in England. Doch, wir haben doch so 2 Shows in London und Brighton gespielt.
Ah.
Und dann waren wir nochmal in England, dann waren wir in England mit New Carnival und dann waren wir in England mit Jonaka.
Ja, und dann schon 2 Mal alleine. Und jetzt fahren wir wieder nach England. Also wir haben jetzt gleich schon 5 Touren da gemacht. Und es ist, also wir fühlen uns da total wohl, musikalisch. Es ist halt vom Tourniveau halt echt nochmal so ein bisschen runtergefahren. Also man kriegt irgendwie 4 Bier und 4 Wasser. Das stimmt auf jeden Fall schon, dieses Klischee. Aber die Leute sind irgendwie so, sind halt so Musikliebhaber irgendwie, die halt das historisch, also so ein bisschen mehr Know-how haben, wo wir so Referenzen herholen und es kommen dann irgendwie danach Leute an und sagen so, oh cool, das ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht, The Clash mit, was irgendwie so Breeders oder sowas und oder können so ein bisschen mehr so Referenzen sagen, wo wir hier manchmal so ein bisschen
Punkband sagen wir.
Ja, ich glaube irgendwie fühlen wir uns hier manchmal nicht so richtig verstanden. weil Leute dann so, oh, das klingt ja so wie Florence and the Machine oder sowas. Mhm. Und,
ich habe ja Joy Division so ein bisschen auch rausgekommen.
Ja, genau, also genau dieses, ein paar Songs sind auf jeden Fall so waviger und und das freut uns halt auch auf jeden Fall immer voll. Und auch auf solchen Festivals zu spielen mit Bands, die wir halt irgendwie auch selber hören und cool finden und wo wir selber Fans sind, das macht halt auch immer für uns immer voll viel Spaß und da nehmen wir so voll viel Energie mit, die wir dann hier wieder mit ins Studio nehmen.
Gibt es sowas wie ein Image? Kriegt ihr das mit? Also seid ihr so die Mädels aus Deutschland oder gar nicht? Spielt das gar keine Rolle?
In England?
Mhm. Irgendwie ist es in England auch so ein bisschen normaler, als Frau Musik zu machen tatsächlich. Also das wird gar nicht so hervorgehoben wie hier, weil es einfach so viele, also ich meine jetzt gerade zum Beispiel Goat Girl, fällt mir jetzt irgendwie ein.
Wolf Alice, Black Honey, Dreamwife.
Ja.
Mega
Marika Hackman.
Bands, die halt Mainstream groß sind.
Genau.
Die halt Frauen sind.
Und deswegen hat sich das da so schon so ein bisschen normalisiert und es sind einfach Bands und man hört denen auch zu und gibt denen ein Genre über ihr Geschlecht hinaus irgendwie so ein bisschen. Das gefällt uns, glaube ich, auch super gut an England, dass wir da so... Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir aus Berlin kommen, weil die... Also das ist für uns auch ein Riesenkompliment, dass wir irgendwie so ein bisschen... von der Presse oder auch von anderen Bands, jetzt gehen wir zum Beispiel mit Shame auf Tour, von denen wir auch voll die krassen Fans sind, dass wir einfach so als so ebenbürtig so ein bisschen gesehen werden und das macht uns irgendwie voll stolz.
Ihr habt für euch ja so ein bisschen das Genre First Wave Girlcore, vielleicht ein bisschen auch aus Spaß gegründet, aber trotzdem, wenn ich es jetzt ernst nehme, also nicht als Spaß sehe, First Wave, frage ich mich, naja, wirklich First Wave? Also gab es nicht schon irgendwie in den 60er, 70ern Frauenbands, die einen ähnlichen Sound, eine ähnliche Philosophie hatten? Oder ging, Vorbilder auch von euch?
Es ging halt eigentlich um das, was Laura auch gerade meinte, dass als die Platte rauskam, viele Musikjournalisten, das hat genervt, dass es immer dieses die Riot Girls von Girl und klingen wie Bands, die total verstaubt sind. Und dass es hier halt irgendwie keine Szene für so eine Musik oder für so eine Band wie uns gibt. Und dann haben wir uns halt gedacht, also erstens haben wir unsere Fans gefragt, so hey, was denkt ihr eigentlich, was ist eigentlich unser Genre? Und dann haben die halt 1000 total kreative Einsendungen gemacht. Und eine war halt First Wave Girlcore. Das, was wir richtig gut fanden, weil es spielt so auf diese, auf so Feminismusbewegungen und Riot Girl und sowas an, aber es konstituiert halt, dass es so unser eigenes Ding ist und es ist die erste Welle davon und so ein bisschen so ein ironischer Take da drauf und ja, also genau, und Girlcore so ein bisschen, das ist halt Girl und Core, dass es halt nicht nur so sanfter Indie-Pop ist, sondern auch ein bisschen brachialer.
Ja, wir nähern uns dem Album, was ja jetzt auch schon fast wieder 3 Jahre her ist, war nee, Moment, 2?
Nee, 1,5 ist es ja.
Es kommt anders. Also ich muss ja jetzt fast schon fragen, ob, was das zweite Album macht, ob das schon in Arbeit ist. Das frage ich jetzt gerade mal so zuerst.
Ja, es ist auch schon fast fertig. Also wir schieben jetzt bald schon mal den ersten Song vorab raus von den Festivals, den wir auch in London aufgenommen haben, was mega cool war. Da kommen wir gerade her. Wir sind ja gerade mit Wanda auf Tour und dann haben wir zwischendurch nochmal, sind wir nach in das Miloko-Studio gefahren in London, um den Song da aufzunehmen. Genau, und das ist erstmal so das, der erste Vorbote davon und dann kommt das Album, wir denken so im November, Ende des Jahres.
Ja. Also zwei Jahre nach Immerhead eigentlich. Genau.
Ja, genau, on time. Wie wird's heißen?
Keine Ahnung. Also wir haben so voll viele Ideen und müssen uns noch einigen. Und
wissen wir noch nicht.
Okay. In My Head, es gibt ja auf dem Album kein Stück, das so heißt. Trotzdem kommt dieser Slogan In My Head, der kommt in verschiedenen Stücken vor. Geht es da darum bei diesem Satz In My Head, dass also diese Innenwelt versus Außenwelt, so die subjektive Wahrnehmung gegen die objektive Realität, dass das so eine seltsame Kombination ist?
Ja. Also ich glaube, dass der Titel, der Albumtitel In My Head, wir sind nicht an das Album gegangen und haben gesagt, wir schreiben jetzt ein Album, das heißt In My Head, sondern wir haben eigentlich fast musikjournalistisch danach reflektiert auf das Album und dachten uns so, was heißt das eigentlich? Und haben es dann halt In My Head genannt auch. Ich glaube, weil du meintest bei dem Song dieses In My Head, so lass es uns doch einfach In My Head nennen. Und dass es tatsächlich so ist, dass wir gemerkt haben, dass wir in den Songs halt viel über uns selbst nachgedacht haben, aber auch über Leute, die wir getroffen haben. Also war das jetzt nicht mit Absicht. Und es ist auch mega lustig dann zu sehen, wie oft der Satz vorkommt irgendwie in den Songs, weil das auch nicht Absicht war. Es ist halt einfach so, die haben es dann am Schluss so genannt, weil wir dachten, es passt irgendwie perfekt zu der Kollektion oder zu den Songs.
Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, das Album vereint so ein bisschen dieses Kopfkino von subjektive Geschichten und Wahrnehmungen von Sachen und deswegen dachten wir jetzt so, also keine Ahnung, es sind immer so ein bisschen so Charaktere und die sind eigentlich gar nicht so und deswegen bringt es, also so manchmal werden wir gefragt, über wen handelt jetzt eigentlich Hashtag 1985 oder über was, wen handelt Yosemite oder sowas und ich glaube, das sind schon reale Personen, aber die werden dann so ein bisschen so weitergespielt in so einer Fantasiewelt, die halt irgendwie dann auch nur so in unseren Köpfen oder teilweise auch in unseren jeweiligen Köpfen dann nur so Sinn ergibt.
Und ihr singt ja eigentlich fast nur auf Englisch, aber es gibt bei mindestens einem Lied, ich glaube, was ist Klartraum? Walnuts, genau. Den gibt es auf zwei Sprachen, habe ich das richtig?
Klartraum auch, ja.
Und Klartraum, bei Klartraum hätte ich mich jetzt gefragt, da habe ich nur die englische Variante gehört. Und warum der deutsche Titel und der englische?
Also das, man muss jetzt einfach, ich will da jetzt nichts Künstlerisches draus machen. Das war einfach, weil der Song hieß vorher In My Head. Und wir waren so, das Album kann nicht auch, das Album kann nicht auch In My Head heißen und der Song heißt In My Head, weil wir nicht gefühlt haben, dass das Album repräsentiert und das wäre halt das gewesen, was die Leute sofort machen wollen würden. Und dann haben wir es Klartraum genannt, weil auch wieder, wie du meintest, dass es dieses Objektive und Subjektive irgendwie vereint und ich so immer mega krasse Probleme mit dem Schlafen hatte in der Zeit vor dem Album und immer so Schlafparalysen hatte und man das so Klarträume nennt, wenn man das hat.
Also wenn man nicht weiß, bin ich jetzt wach oder träume ich?
Nee, dass man so aufwacht im Traum und weiß, dass man träumt, aber nicht aufwachen kann sozusagen.
Okay.
Genau. Aber und ja, Walnuts und Walnuts.
Genau, Walnuts und Walnuts gibt es auf Deutsch und Englisch und dann gibt es Atemlos und Breathless gibt es auch in beiden Formen.
Ja. Und Atemlos kam, also Walnuts und Walnuss gibt es als Singles, die jeweils auch auf Spotify. Und Atemlos haben wir jetzt dieses Jahr bei Staatsakt auf so eine Compilation gepackt. Keine Bewegung heißt sie, wo ganz viele deutsche Bands auch drauf sind. Mhm. Und ja, also mit Breathless und Atemlos war es einfach, ich glaube, den Song gab es zuerst auch auf Deutsch, weil der uns immer so sehr an so Ideal und Nina Hagen und sowas erinnert hat. Und dann haben wir es erst als so Scherz gemacht und dann fanden wir es doch irgendwie voll cool. Und bei Walnuts und Walnuss war es, wir haben bei so einem TV-Format mitgemacht, wo die Hostfrau, die Präsentatorin meinte, sie spielt nur deutsche Songs. Und dann hat Laura auf einer Bahnfahrt dann die deutschen Lyrics geschrieben zu dem Song.
Das ist eine 1-zu-1-Übersetzung
mehr oder weniger? Nee, also Lauras Lyrics sind so eher abstrakt.
Aber es sind beides so verkappte Liebesgeschichten, glaube ich. Also so ein bisschen so ein Entfremdungsgefühl von einer Person, die man mal geliebt hat. Und ich glaube, das Gefühl ist so in beiden Songs gleich, vom Text auch.
Zu Walnuts, Walnuss, gibt es ja auch ein Video, was halt so ein sehr spaßiges Roadmovie geworden ist. Verschiedene Fragen, wo ist es entstanden, auf welcher Tour oder in welchen Orten? Und dann ist es Absicht, dass es auch so eine Selma und Louise-Story ein bisschen ist, also die beiden Mädels, die irgendwie durchbrennen und Spaß haben, Tankstellen überfallen
plötzlich. Ja. Das ist in Berlin tatsächlich, halb in Berlin und in Brandenburg. Nee,
Mecklenburg-Vorpommern. Da hat also, diese Bar in Berlin, 8mm Bar, gehört einem Freund von uns und der hat eine Ranch in Mecklenburg-Vorpommern. Und da haben wir eigentlich so angefangen zu drehen. Und
das ist auch sein Auto.
Genau, das ist auch sein Pickup. Der lebt so ein bisschen so einen amerikanischen Traum da vor Berlin. Und dann haben wir es genommen. Und ja, es ist auf jeden Fall, sollte es so ein bisschen so eine Atmosphäre haben von irgendwie...
Roadtrip.
Genau, Roadtrip. Was hatten wir dann noch?
Weil der Song so melancholisch ist halt, wollten wir das...
Ich glaube, die Idee war auch ursprünglich, also der Regisseur Christopher Brown heißt der, mit dem haben wir so über den Songtext geredet und sowas, und dann war es halt so, okay, es könnte ja halt so ein bisschen sowas sein, so, okay, man hat jetzt diese Liebe gehabt und jetzt nimmt man seine Freundin und man fährt einfach raus und man versucht das so hinter sich zu lassen. Und deswegen enden wir dann in Berlin, weil das ist ja auch schon so ein bisschen das Gefühl, so, okay, man lässt das so hinter sich und dann das packen wir jetzt halt in unsere Musik und deswegen performen wir dann am Ende so ein bisschen. Ich glaube, das war so die Idee, die dahinter steckte. Okay. Und ich meine, Roadtrip zu dieser Zeit, ich glaube, nichts irgendwie symbolisiert Gör oder unseren Alltag gerade so sehr, wie irgendwie auf der Straße zu sein, weil wir so viel tun. Und das hat sich dann auch so natürlich angefühlt.
Das Cover von In My Head ist auch entstanden im Zuge dieser Dreharbeiten.
Nee, das war aber auch nach einer Tour. Das ist Marco Leitermann, ein befreundeter Fotograf, ist mit uns mitgekommen. Dann haben wir so ein DriveNow-Cabrio in Berlin. Das sind so Carsharing-Autos einfach gemietet und sind durch Berlin gefahren und haben das geshootet.
Im Hintergrund ist Lidl zu sehen.
Ja.
Hinterher aufgefallen oder war es Absicht?
Ja. Nee, wir haben so... Erst dachten wir, es ist nichts dabei in dem Shooting und dann habe ich mir die Fotos nochmal mit Marco angeguckt und dann war links dieser gelbe Porsche und rechts genau im gleichen Gelb dieses Lidl und ich meinte so, das ist doch saugeil und es war halt echt so Liebe auf den zweiten Blick, echt das erste Bild, aber ich bin voll froh, dass wir es genommen haben, weil es irgendwie so, ja, so Träume zwischen so, ja, irgendwie auch so Traumwelten zwischen Realität und, und Hoffnung irgendwie so, ja, ich fand's gut.
Ja, in dem Song Walnuts singt hier ganz oft diesen Satz, wir nehmen teil an der Belanglosigkeit, was ja auch so halbwegs deprimierend ist. Ist das auch so eine Einstellung von euch? Eigentlich ist alles relativ egal und eure Musik auch? Also seht ihr die auch als eher belanglos dann an? Oder besonders bedeutend und bedeutungsschwanger?
Oh Gott, ich finde es nicht belanglos. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so in dem Text jetzt nicht so gedacht, oder ich glaube, unsere Texte sind insgesamt jetzt nicht so, dass wir denken, wir verändern damit die Welt, sondern sie sind schon sehr subjektiv und eher so ein Ventil, was so ganz persönlich ist. aber ich, meine Musik, die ich am liebsten höre, sind halt auch Leute, die darin ihre Emotionen teilen und ich fühle mich dann mit denen verbunden oder sowas. Also ich glaube, man muss auch nicht, glaube ich, dass es ein okayer Anspruch für einen Songschreiber ist, einfach sich selber darin zu auszugeben, weil ich glaube, es gibt anderen Leuten auch was. Und ich glaube, dieser Song hat halt eben dieses Gefühl, dass man das, also das Gefühl hat irgendwie, keine Ahnung, in einer Beziehung oder auch manchmal, wenn man Sachen macht, ey, das hat auch irgendwie überhaupt keinen Sinn oder das hat keine Bedeutung, das halt einfach rauszulassen. Und ich glaube, wenn Leute das dann hören und denken so, oh, so geht's mir manchmal auch, dann ist es irgendwie auch, das reicht mir schon total als Sinngebung dann wiederum. Ja.
Was hat es mit all den 80er Jahren auf sich? War da was Besonderes? 1984, 1985, also ein Song heißt so, es kommt an verschiedenen Stellen, kommt diese 80er Jahre vor. Ich weiß nicht genau, wie alt ihr seid, aber da wart ihr sicher, wenn überhaupt schon geboren. Nicht so wirklich alt.
Es hat eigentlich gar keine Absicht. 1985 ist nur, weil ich glaube, die Idee kam tatsächlich auch von dem...
Die fiktive Person, sozusagen, über die dieser Song handelt, ist ja halt so über 30. Ja. Und das ist halt... genau, und das wäre dann ungefähr deren Geburtsjahr.
Und da war das Taylor Swift Album 1991 und dann dachte ich mir, es wäre lustig, Hashtag 1985 zu nehmen.
Ja. Aber ich dachte irgendwie auch so, dass es lustig wäre mit diesen Hashtags, weil es halt so, weil sich Leute irgendwie so Hashtag 70s, Hashtag 60s, bla bla bla, und dann dachte ich so, irgendwie ist es halt voll der Realitätsflash, einfach Hashtag 1985, wo halt einfach nicht so viele geile Sachen passiert sind, so ein bisschen dieser Zeit zu nehmen, also nicht so einen coolen Hashtag zu nehmen. Und wo haben wir denn noch die 80er?
Das in weiß Breathless, glaube ich, habt ihr 1984.
Ah, ja. Kissing Youth ist like 1984 oder 1985. Ja, aber eher so nostalgisch gemeint, nicht mit Absicht. Sagen, ja. Stimmt, ja. Ja, es hat, ich glaube, viele Songs haben halt auch in den Songs Referenzen an Filme oder Bücher oder Ideen oder irgendwie Szenen, die dann irgendwie in der Vergangenheit spielen oder sowas.
Aber dieses Hashtag 1985, 1985, ja. Weil du es gerade gesagt hast, das ist eine Generation der jetzt um die 30-Jährigen. Ja. Also da steckt ja auch so ein bisschen, will ich jetzt mal behaupten, so eine kleine Kulturkritik dahinter, diese Selfie-Wahn und die, also im Video ist auch so ein Typ, der sich die ganze Zeit so selber darstellt, so ich glaube, ja, Pseudo-Hipster, er versucht das, gelingt ihm nicht ganz. Steckt da tatsächlich sowas dann auch mal drin von eurer Seite, so ein Fingerzeig? Oder Spiegel vielleicht sogar?
Also ich glaube, der Song handelt eher von einer Person, die nicht akzeptieren kann, dass sie nicht mehr jung ist. Und das Video war dann eine Weiterentwicklung davon, aber gleichzeitig auch nicht wirklich eine Kritik, weil wir ja selber auch so sind. Also jeder von uns hat tausende Selfies auf dem Handy und sowas. Das ist eher wie so eine Reflexion irgendwie. Und wir dachten, es ist mega lustig halt. Mit Andy, der in dem Video ist, der eigentlich auch selbst Künstler ist, der aber selber immer so eine Insta-Story als alter Ego hat, wo er so sagt so, hey, Follower, also das selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und ja, es ist zwar auch Kritik, aber wir leben da ja auch drinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jemandem sagen, es ist scheiße, dass du das machst oder so.
Genau, an dem Moby Dick, da fand ich das Video auch ganz lustig. Da musste ich an Lucy Lectry denken, weil ich ein Mädchen bin. Also da seid ihr auch so, man sieht eigentlich nur euch so ein bisschen am Rumalbern. Und es hat also da auch schon was sehr, ja, also sowas, authentisch ist ein Kackwort, aber einfach sowas, das sind wir. So. Mehr ist da nicht, ne?
Ja. War ja auch so ein bisschen das erste Video, wo wir dachten, okay, jetzt müssen wir unsere Gesichter endlich mal in die Kamera zeigen.
Es war auch irgendwie cool. Also ich glaube, in der Zeit war auch mega, also wir hatten voll Bock auf Greenscreen und ich habe auch viele Videos gesehen mit so diesen Color Walls, also wo es halt sehr simpel ist und dann irgendwann war es halt so, okay, die Single kommt raus, wir brauchen bis nächste Woche ein Video und dann war es so, was machen wir? Und wir haben im Studio auch immer schon voll viel zum Song getanzt und sowas, deswegen lag das dann irgendwie voll nah und dann haben wir das bei Alex Berlin gedreht mit meinem Mitbewohner.
Okay. Ja. Und ihr habt keinen Walfisch auf die Finger tätowiert, das an einer Stelle, habt ihr drauf gemalt?
Ja, genau, stimmt.
Okay, weil sonst hätte ich jetzt fragen müssen, was habt ihr da für eine besondere Beziehung zu diesem Film, aber es ist ja auch sehr bedeutungsgeladen, dieses Buch.
Also nicht auf dem Finger.
Warum?
Allerletzte Frage. Ihr wart ja beide in Amerika vor 3 Jahren oder wann das dann war. Wie viel davon aus dieser Zeit steckt jetzt in diesem Album noch drin, so an Feeling?
Mega viel, also für mich.
mega, also jetzt auch irgendwie, ich habe letztens wieder dran irgendwie gedacht und mir die, wir haben unseren YouTube-Kanal angeschaut und dann haben wir die ganzen Videos gesehen und so weiter. Und also so Yosemite, Walnuts, also viel, ganz viele Lyrics sind inspiriert von Sachen, die in Amerika passiert sind, aber auch von der Zeit, als wir zurückgekommen sind und wieder so nach Berlin und uns da so ein bisschen in die Szene reingefunden haben, weil wir eigentlich nie wirklich eine Band waren, so in der Musikszene, bis wir aus den Staaten zurückgekommen sind, weil wir vorher nicht wirklich Zeit hatten, irgendwas zu machen. Und dann, als wir zurückgekommen sind, haben wir halt versucht, unseren Platz zu finden und dann war es halt so sowas wie Hashtag 1985 und 84, wie heißt dieser Song jetzt? 1985. Ja. Oh, wie heißt denn dieser Song nochmal? Und in my, also Klartraum, der sozusagen davon handelt, dass man die ganze Zeit ausgeht und sowas. Und ja, es ist, für mich ist es auf jeden Fall diese Zeit Amerika und die Zeit danach so zusammen.
Verarbeitung. Ja.
Wollt ihr da eigentlich auch nochmal hin zum Spiel?
Voll gerne.
Wir waren ja da, wir waren beim South by Southwest letztes Jahr und das war auch schon ein Highlight, glaube ich, für uns da zu spielen mit so vielen coolen Bands.
Ja, wir hoffen, dass es mit dem nächsten Album klappt, mit einem Release in den USA und dass wir dann da auf Tour gehen können oder mit einem Support.
Okay, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Album.
Ja.
Vielen Dank, Girl.
Dankeschön. Ja.